Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich lade euch ein, heute als erstes mit eurem Sitznachbarn ins Gespräch zu kommen. Und zwar ganz kurz, tauscht euch doch mal darüber aus, welche Charaktereigenschaften sind dir bei deinen Mitmenschen besonders wichtig? Also was sind so Wesenszüge, wo ihr sagt, die finde ich wirklich wichtig bei meinen Mitmenschen? Ganz kurzes Gespräch zu zweit, zu dritt, so wie ihr sitzt. Scheint ein sehr gutes Gespräch zu sein bei euch. Wir spielen heute Bingo. Und zwar werde ich euch in der Predigt verschiedene Charaktereigenschaften einer Person vorstellen aus der Bibel. Und wer in dem Gespräch, die ihr hattet, all die 6 Charaktereigenschaften findet, genannt hat, die heute auch in der Predigt vorkommen, der darf Bingo rufen. Okay? Schauen wir mal, ob euch das Gleiche wichtig ist wie der Bibel. Wir starten eine neue Predigtreihe heute und zwar war es vielfacher Wunsch, dass wir uns doch mal Persönlichkeiten aus der Bibel anschauen. Also einzelne Personen, die in der Bibel vorkommen, mal genau unter die Lupe nehmen und dann denkt man an Abraham und dann denkt man an David und an Petrus. Und ja, wir werden uns verschiedene Persönlichkeiten aus der Bibel anschauen, aber nicht die typischen Heldengeschichten der Männer aus der Bibel. Wir werden die nächsten Sonntage uns verschiedene Frauen aus der Bibel anschauen, schauen, wie die Bibel diese Personen vorstellt, was wir über sie erfahren können und was wir, egal ob wir Männer oder Frauen sind, von diesen lernen können. Heute starte ich mit der Rebekka und ich habe sie die Tatkräftige genannt. Das ist das, was mir als Stichwort so eingefallen ist, bei all dem, wie sie beschrieben wird, Rebekka, die Tatkräftige. Wir schauen uns an, wie die Bibel sie vorstellt, mit all ihren positiven Eigenschaften, aber werden auch ein bisschen kritisch hinschauen, denn nicht alles bei Rebekka ist so perfekt gewesen. Wir befinden uns also in der Erzvätergeschichte. Vielleicht als Erinnerung, Gott, der zu Abraham sagt, Abraham, geh, verlass deine Heimat, deine Familie, geh hin in das Land, wo ich dich hinsenden werde. Und Abraham macht sich auf den Weg, Abraham geht den mutigen Glaubensschritt und darf erleben, wie Gott ihn führt, wie er ihn bringt in dieses Land, wie Abraham reich wird, wie Gott ihn segnet. Im hohen Alter bekommen Abraham und seine Frau Sarah dann auch noch einen Sohn geschenkt, den Isaak. Als die Sarah stirbt, da beauftragt der Abraham, der selber sehr, sehr alt ist und nicht mehr lange leben wird, seinen treuesten Knechten hinzugehen und für seinen Sohn Isaak eine Frau zu suchen. Der Isaak soll keine Frau aus diesem fremden Land in Kanaan heiraten, weil diese Frauen nicht an Gott glauben. Der Knecht soll hingehen, da wo Abraham herkommt, in seine Verwandtschaft und dort eine Frau für den Isaak suchen. So macht der Knecht sich auf den Weg nach Mesopotamien, immerhin eine Reise von 600 Kilometer, also der war eine ganze Weile unterwegs gewesen, macht sich auf den Weg, voll bepackt mit vielen Geschenken. Abraham ist reich geworden, die Familie ist reich geworden und so kommt dieser Knecht an, dort in diesem Land, macht erstmal rasch draußen vor einer Stadt an so einem Brunnen, er und seine 10 Kamele, mit denen unterwegs gewesen ist. Und dann fragt er sich, okay, wie soll ich jetzt hier die passende Frau für den Isaak finden? Wie geht's jetzt weiter? Ich meine, hier gibt's ein paar Frauen. Und dieser Knecht, der hat viel von Abraham gelernt. Er geht ins Gebet. Er redet mit Gott und er macht mit Gott einen Deal. Und zwar sagt er, Gott, die Frau, die aus dieser Stadt herauskommt und die nicht nur mir zu trinken gibt, sondern auch all meinen Kamelen zu trinken gibt, schöpft aus diesem Brunnen, die soll die Frau für Isaak werden. Wir werden hier in eine ganz spannende Geschichte aus der Bibel mit hineingenommen, wie die Ehepartnersuche zusammen mit Gott geschieht. Also ja, das ist heute nicht mehr so üblich, dass Eltern für ihre Kinder die passenden Ehepartner raussuchen. Aber vielleicht ist da doch etwas, was wir lernen können, für uns lernen können, da wo wir vielleicht auch noch auf der Frage sind, wer ist denn der Partner für mich in meinem Leben? Inwieweit beziehen wir Gott ein bei diesem Suchen, bei dem Entscheiden, wer ist der richtige Mann, die richtige Frau für mich? Und auch wenn das heute anders abläuft wie damals, ist das vielleicht doch ein Prinzip, was wir lernen können. Gott mit einzubeziehen, auf Gottes Führung und Leitung zu vertrauen, auch ins Gebet zu gehen. An dieser Stelle, wer ist vielleicht mein Partner oder eben auch nicht? Dieser Deal, den dieser Knecht hier mit Gott macht, er ist quasi auch ein bisschen ein Charaktertest. Da merkt man schon ein bisschen, was in welchem Schlag diese Frau sein muss, die zu Isaaks Frau werden soll. Und an dieser Stelle, also nach diesem Deal, den dieser Knecht mit Gott macht, steigen wir ein in den Bibeltext von heute, 1. Mose Kapitel 24. Ich lese uns die Verse 15 bis 20. Und ehe er, also ehe der Knecht, ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die Frau Naors, des Bruders Abrahams. Und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Mann wusste. Die stieg hinab zum Brunnen und füllte den Krug und stieg herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach, lass mich ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie den Krug hernieder und ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen. Also ich finde es ziemlich genial, wie im Moment, da dieser Knecht diesen Deal mit Gott macht, Gott hier schon am Handeln ist. Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die Frau Naors, des Bruders Abrahams war. Rebekka ist also die Enkelin von Abrahams Bruder Nahor gewesen. Gott hat diesen Knecht nicht nur 600 Kilometer in ein fremdes Land für ihn geführt, er hat ihn direkt zur Verwandtschaft von Abraham geführt, da wo Abraham ihn auch hingeschickt hatte. Rebekka kommt heraus aus dieser Stadt und wie wird uns Rebekka hier vorgestellt? Sie war schön. Das ist mal nicht schlecht, aber es ist tatsächlich nur eine Nebenbemerkung an dieser Stelle. Viel ausführlicher wird uns eine andere Charaktereigenschaft, nämlich die Hilfsbereitschaft der Rebekka vorgestellt. Wer hat die Hilfsbereitschaft vorhin im Gespräch genannt gehabt? Immerhin einer, dem Hilfsbereitschaft wichtig gewesen ist, okay. Der Knecht bittet diese Frau, die da herauskommt, die Rebekka, um ein wenig Wasser für sich. Und was tut diese tatkräftige Rebekka? Sie gibt nicht nur dem Knecht zu trinken, sie bietet von sich aus an, auch all diese Kamele zu versorgen. Und sie sprach, trinkt mein Herr, und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand, gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will deinen Kamelen auch schöpfen. Und sie schöpfte, bis sie alle genug hatten. Die hilfsbereite Rebekka, die wird hier wirklich aktiv. Von sich aus bietet sie das an. Und jetzt muss man wissen, so ein Kamel nach so einer Reise trinkt locker mal 100 Liter Wasser. Also die war eine Weile beschäftigt, bis sie dafür gesorgt hatte, dass all diese Kamele zu trinken hatten. Rebekka wird uns vorgestellt. Er ist wirklich hilfsbereit und total fleißig, macht der Text deutlich. Also eilends, sie eilte, bis alle genug hatten. Also die macht's nicht nur halblebig, die macht's richtig. Und der Knecht, das wird beschrieben in diesem Bibeltext, der weiß, das ist kein Zufall. Hier hat wirklich Gott geführt. Als er erfährt, dass es auch noch wirklich Verwandtschaft zum Abraham, kann er Gott nur danken für diese Führung. Rebekka hilfsbereit, aber nicht nur hilfsbereit, als sie Kamele ausgetrunken haben, das sagt sie weiter, Vers 25, und sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug, um zu herbergen. Die versorgt nicht nur die Kamele, gibt ihnen zu trinken, nein, die bietet diesem fremden Knecht auch noch an, zu sich nach Hause zu kommen, weil da ist Raum und da gibt es auch noch Futter. Sie ist auch noch gastfreundlich. Sie bietet eine Herberge an. Ihr Angebot, der Knecht hat nicht irgendwie danach gefragt gehabt, das kommt aus ihr heraus, einem Fremden Großzügigkeit und Gastfreundschaft entgegenkommen zu lassen. Das ist das Erste, wie Rebekka vorkommt in der Bibel, wie sie uns beschrieben wird. Und das sind die ersten Charaktereigenschaften, die hervorgehoben werden. Hilfsbereitschaft, dieses Tatkräftige, dieses Zupacken, zuvorkommend und dann noch diese Gastfreundschaft. Hat jemand Gastfreundschaft genannt gehabt im Gespräch? Nein? Welchen Stellenwert haben denn diese Charaktereigenschaft bei uns, in unserem Leben? Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft, Menschen willkommen zu heißen, einfach großzügig andere zu beschenken. Mit diesen Eigenschaften ist die Rebekka dem Abraham ziemlich ähnlich. Abraham wird ganz ähnlich beschrieben als ein Hilfsbereiter. Dort im fremden Land hat er sich eingesetzt, um den Lot zum Beispiel gekümmert, um die Menschen in seiner Umgebung gekümmert. Und auch als gastfreundlich wird der Abraham beschrieben, als diese Fremden zu ihm kommen, bietet er ihnen an, ihnen Wasser und Brot zu bringen. Und was bringt er ihnen dann? Er bringt ihnen Kuchen und Milch, Kostbarkeiten. Er geht großzügig mit diesen Gästen, mit diesen Fremden um. Hier gleichen sich Rebekka und Abraham. Und für Rebekka war diese Hilfsbereitschaft und die Gastfreundschaft nicht nur was, was sie irgendwie halt so oberflächlich umgesetzt hat, sondern das war wirklich, was sie beschrieben hat, wirklich wichtige Eigenschaften von ihr. Ja, es heißt von dieser Rebekka, sie war schön. Aber nur in einem kurzen Nebensatz wird das erwähnt. Viel wichtiger und ausführlicher die Hilfsbereitschaft und die Gastfreundschaft. Dass diese Schönheit der Rebekka gar nicht so im Zentrum steht, wird auch an der Stelle deutlich, als später Rebekka und Isaak sich das erste Mal begegnen. Die kommen aufeinander zu. Die Rebekka fragt den Knecht, wer ist dieser Mann, der kommt? Und der sagt, das ist der Isaak, das ist dein zukünftiger Mann. Und was würden Frauen normalerweise heutzutage tun? Schnell die Haare richten, nochmal Lippenstift auftragen, gucken, dass man sich von der besten Seite präsentiert. Und was macht Rebekka? Sie legt den Schleier um. Sie verdeckt ihre Schönheit. Das ist nicht die Eigenschaft, die ihr am wichtigsten ist. Ihr ist am wichtigsten diese Hilfsbereitschaft, ihre Gastfreundschaft, ihre demütige Art kommt hier wirklich zum Ausdruck, dieses Dienende dem anderen, was Gutes tun wollen. Und interessanterweise ist das etwas, was Paulus auch empfiehlt. Im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 9 lesen wir, und ich möchte, dass die Frauen in ihrer Erscheinung Zurückhaltung üben. Denn Frauen, die Gott ehren wollen, sollen dadurch anziehend wirken, dass sie Gutes tun. Als wären diese Verse über Rebekka geschrieben. Genau das hat sie getan. In ihrer Erscheinung Zurückhaltung geübt, aber dadurch anziehen, dass sie Gutes tut, hilfsbereit ist, Gastfreundschaft geübt hat, großzügig gewesen ist. Vielleicht wird uns Rebekka zum Vorbild, nicht nur den Frauen, genauso uns Männern, Hilfsbereitschaft zu üben, gastfreundlich zu sein. Das ist das Erste, wie wir Rebekka kennenlernen. Wie geht es weiter nach dieser ersten kurzen Begegnung? Rebekka hat eingeladen, dass der Knecht mitkommt, zu seiner Familie nach Hause kommt. Und das macht der Knecht. Er wird von der Familie großzügig aufgenommen. Er wird versorgt. Und der Knecht erzählt von seinem Anliegen, warum er unterwegs ist. Und fast eins zu eins wird in der Bibel nochmal das nacherzählt, was der Leser schon gelesen hat. Der Knecht erzählt von dem Auftrag, den Abraham gegeben hat. Er erzählt von dem Deal, den er mit Gott gemacht hat und wie Gott eins zu eins direkt hinein in diese Situation das geschenkt hat, dass Rebekka da rauskommt. Und der Vater und der Bruder von der Rebekka, die die Wortführer in der Familie gewesen sind, die erkennen, hier ist wirklich Gott am Handeln gewesen. Und sie stimmen zu, sie geben ihr Ja, dass Rebekka Frau von Isaak werden soll. Und der Knecht ist dankbar, lobt und preist Gott und will gleich am nächsten Tag los mit der Rebekka zurück, dass sie den Isaak heiraten kann. Aber Vater und Bruder von Rebekka sagen, mach mal langsam. Also ein bisschen, so ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, wollen wir Rebekka schon noch bei uns haben. Es wird ja nicht so sehr eilen. Aber der Knecht sagt doch, ich möchte los. Ich möchte jetzt gleich los. Und dann lese ich uns weiter, wie Rebekka uns hier weiter beschrieben wird. Ab Vers 57. Da sprachen sie, also der Bruder und der Vater von Rebekka, wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Manne ziehen? Sie antwortete, ja, ich will es. Da ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme samt Abrahams Knecht und seinen Leuten. Rebekka darf also selber entscheiden. Bleibt sie noch eine Weile oder geht sie gleich mit? Und Rebekka sagt, ja, ich will ziehen. Ganz entschlossen sagt sie, ja. Wieder ein Punkt, wo die Rebekka dem Abraham gleicht. Der Abraham, der von Gott gesagt kriegt, los, geh in die Fremde, du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Abraham geht. Einfach entschlossen, weil Gott es gesagt hat, los. Genauso entschlossen ist Rebekka hier an dieser Stelle. Sie sagt, ja. Und wie Abraham so einen mutigen Schritt in die Fremde geht, genauso geht auch die Rebekka einen ähnlichen Glaubensschritt. Voller Vertrauen, dass Gott einen Plan hat, einen Plan für ihr Leben, ist sie gehorsam und geht diesen Weg. Sie traut darauf, dass Gott sie führt. Rebekka wird uns also beschrieben als eine Frau, die Gott vertraut hat, die Gottes Führung und Leitung hier erkannt hat und deshalb nicht zögert, sondern einen mutigen Glaubensschritt geht, ganz entschlossen, unverzüglich am Handeln ist. Genauso wie Abraham ist sie bereit, alles hinter sich zu lassen, die Familie, die Heimat aufzugeben und Gottes Führung zu vertrauen. Wir wissen, dass Gott gut ist. Wir wissen, dass Gott treu ist, dass er das Beste für uns will. Wie beeinflusst das Wissen um Gottes Treue unsere Haltung, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, wenn wir vielleicht vor schwierigen Weggabelungen stehen? Können wir genauso entschlossen, genauso mutig, mit genauso viel Gottvertrauen wie Rebekka, wie Abraham Glaubensschritte gehen, weil wir Gott vertrauen, seiner Führung, seiner Treue? Ich empfehle euch, diese Kapitel zu Hause mal nachzulesen. Es ist so schön, wie beschrieben wird, wie die Begegnung mit dem Isaak und Rebekka stattfindet. Wie beschrieben wird, wie die beiden sich ineinander verlieben, wie sie wirklich glücklich miteinander werden. Es könnte alles so schön sein. Aber dann wird auch beschrieben, dass sie als Ehepaar mit ganz schönen Enttäuschungen auch zu kämpfen hatten, mit Enttäuschung umgehen mussten. Ich lese uns aus 1. Mose Kapitel 25, Verse 19 bis 21. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels, des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Rebekka war unfruchtbar. Wie geht sie mit dieser Enttäuschung um? Diese Enttäuschung, keine Kinder bekommen zu können. Es ist interessant, dass all die Frauen der Erzväter dieses Schicksal miteinander teilen. Sarah und Abraham, die so lange auf ein Kind warten mussten. Auch die Rahel später, die erstmal keine Kinder kriegt und auf ihre Schwester schaut, die so viele Kinder hat. Aber da merkt man einen deutlichen Unterschied. Einen deutlichen Unterschied von dieser Rebekka zu diesen anderen großen Erzmüttern, der Sarah und der Rahel. Während die Sarah und die Rahel selber aktiv werden und über eine Leihmutterschaft sich Kinder quasi geben lassen, damit denken, glücklich werden zu können, ist die Rebekka die, die nichts tut an dieser Stelle, die nicht selber aktiv wird, die nicht nach menschlichen Mitteln irgendwie versucht nachzuhelfen, sondern die einfach geduldig ist, die betet in dieser Situation und abwartet, die es ganz in Gottes Händen belässt. Es heißt, Isaak war 40 Jahre alt, als sie geheiratet haben. Als sie Kinder kriegen, die Zwillinge auf die Welt kommen, ist Isaak 60 Jahre alt. Das heißt, es waren immerhin 20 Jahre, die sie kinderlos gewesen sind. Eine lange Zeit und nicht wie die anderen werden sie selber aktiv, sondern sie bleiben geduldig, bleiben im Gebet, vertrauen auf Gott. Wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, wenn wir vielleicht schon lange im Gebet Gott um etwas bitten und es passiert nicht, von Rebekka können wir lernen, Gott weiter zu vertrauen, auf seine Treue zu vertrauen, geduldig zu bleiben, im Gebet dran zu bleiben, bis Gott handelt, bis Gott eingreift und nicht selber anfangen, irgendwas zurechtzubiegen. Sie sind geduldig, Rebekka ist geduldig, sie bleiben im Gebet. Und wie reagiert Gott? Hier heißt es in den nächsten Versen: Und der Herr ließ sich erbitten, um Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie: Wenn mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe. Und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Rebekka ist eine Frau, die Gott vertraute. Deshalb geht sie auch so entschlossen diesen mutigen Glaubensschritt. Deshalb ist sie geduldig und bleibt im Gebet dran und wird nicht selber aktiv. Und wir werden noch mit hineingenommen, weiter in die Gottesbeziehung, die Rebekka gehabt hat. Sie wird uns hier beschrieben als eine Frau, die gebetet hat, die mit Gott persönlich im Gespräch gewesen ist. Sie ging hin, den Herrn zu befragen. Rebekka war eine betende Frau. Mit so einer alltäglichen Sache wie, da ist was in meinem Bauch nicht in Ordnung. Die kämpfen schon jetzt in meinem Bauch miteinander. Mit diesem vielleicht ganz alltäglichen Problem in der Schwangerschaft geht sie ins Gebet und fragt bei Gott nach, was soll das? Was ist eigentlich hier los? Und sie bekommt eine Antwort. Die Verheißung von Gott, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Rebekka hat gebetet, war persönlich mit Gott im Gespräch gewesen. Und wenn es in dieser Situation war, dann sicher in vielen anderen Alltagssituationen auch. Aber Rebekka ist im Gebet nicht nur hingegangen zu Gott und hat ihre Sorge geklagt und ihre Nöte geklagt. Es heißt, sie ging hin, den Herrn zu befragen. Rebekka hat nicht einfach nur ihre Not geklagt, sie hat auch hingehört auf das, was Gott ihr antwortet. Und da möchte ich wieder mein Gebetsleben hinterfragen. Wie sieht denn mein Gebetsleben aus? Ist es eine Einbahnstraße, ich, der mich immer nur bei Gott beklage und beschwer, ihm meine Sorgen sag, ihm meine Bitten sag? Oder kann ich auch wie Rebekka hinhören, still sein in meinem Gebet und auf die Antwort warten, die Gott mir schenkt? Das ist etwas, was ich gerade versuche in meinem Alltag ganz neu zu erlernen. In meinem Gebet nicht nur zu reden, sondern auch einfach still zu sein. Ruhig zu sein und zu hören, was sagt Gott mir denn? Was möchte er mir sagen? Wie führt er mich? Welche Impulse gibt er mir auch durch seinen Heiligen Geist? Und manchmal kommt es zu interessanten Begegnungen. Manchmal ist es auch enttäuschend für mich. Ich versuche, Impulse, die ich im Beten habe, direkt in die Tat umzusetzen. Nicht zu warten, sondern gleich zu machen. Und dann heißt es, manchmal bin ich auf dem Weg, habe meine Kinder im Kindergarten abgegeben, bin auf dem Nachhauseweg, bin am Beten für das, was an dem Tag so kommt und habe den Impuls, nicht da lang zu laufen, wie ich immer lang laufe, sondern einen anderen Weg heute nach Hause zu laufen. Und dann mache ich das und manchmal ist mir schon so gegangen, es ist einfach gar nichts passiert. Ich bin zu Hause angekommen, habe gedacht, okay, war ein bisschen länger der Nachhauseweg. Aber es ist auch schon passiert, da ist plötzlich eine Begegnung passiert, weil ich etwas anders gemacht habe auf einen Impuls im Gebet hin, wo Gott eine Begegnung geschenkt hat, die sonst nicht zustande gekommen wäre. Und vielleicht ist das etwas, was wir ganz neu lernen dürfen, im Gebet auch hinzuhören. Was sagt Gott uns eigentlich? In welche Richtung schubst er uns? Welchen Gedanken kommt uns im Gebet? Rebekka war eine betende Frau. Bis hierher hat jemand alle Richtige? Ich glaube nicht, gell? Bis hierher, bis zu dieser Stelle, wird Rebekka uns äußerst positiv vorgestellt. Bis hierher ist die Beziehung, die Rebekka und Isaak haben, wird sehr, sehr, sehr liebevoll, vorbildlich beschrieben. Aber jetzt kommen die Kinder auf die Welt und jetzt fangen auch manche Probleme an. Und leider ist es in vielen Ehen auch so zu beobachten, dass wenn die Kinder dazukommen, dass da eine Dynamik reinkommt, die manches auch verändert. Die tatkräftige Rebekka, so positiv vorgestellt, hilfsbereit, gastfreundlich, entschlossen, geduldig, betend. Und jetzt kommt ein Problem. Der Isaak und die Rebekka, beide hatten sie ihren Lieblingssohn. Der Isaak hatte den Erstgeborenen, den Esau, besonders lieb und die Rebekka, sie hat den Zweitgeborenen, den Jakob, besonders lieb. Die Namensbedeutung von Rebekka ist gar nicht so eindeutig geklärt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Namen Rebekka übersetzen kann. Aber was in ihrem Namen am Wort auf jeden Fall mitklingt, das ist das Verb fesseln oder anbinden. Deshalb wird Rebekka auch die Fesselnde genannt. Und genauso tritt sie jetzt in Erscheinung mit ihrer fesselnden Art, aber das wird eher negativ beschrieben. Es ist viel Zeit vergangen, wo wir keine Details haben, was da alles passiert ist. Isaak ist alt geworden, weiß, dass er bald sterben wird und deshalb möchte er wie gewohnt seinen erstgeborenen Sohn segnen. Seinen Lieblingssohn, den Esau, natürlich, wen sonst? Rebekka kriegt das mit und natürlich will sie, dass ihr Lieblingssohn, der Jakob, gesegnet wird und deshalb tatkräftig, so wie wir sie kennen, nimmt sie das Heft in die Hand, greift sie ein. Sie fordert ihren Lieblingssohn, den Jakob, auf, den Vater, den Isaak, zu betrügen, zu hintergehen. Sie sagt ganz genau, 1:1 ihrem Sohn, was er machen soll. Der hat zwar einige Bedenken, aber so fesselnd und überzeugend, wie die Rebekka war, hat sie ihn überredet, den Vater zu betrügen. Und es klappt, der Schwindel gelingt und der Vater segnet den Jakob. Und das ist tatsächlich ein ganz schön schwieriger Punkt in dieser Geschichte, weil wir wissen von der Verheißung, von dem Plan Gottes, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Aber wie Rebekka hier vorgeht, fesselnd, man könnte auch manipulierend sagen, das kann doch nicht in Gottes Sinne sein, oder? Und trotzdem gebraucht Gott dieses Betrügen, dieses fesselnde Handeln der Rebekka. Ihr Handeln wird als nicht positiv beschrieben, wie sie hier vorgeht. Es ist nicht positiv, dass sie ihren Lieblingssohn so sehr bevorzugt, dass sie ihre Liebe ausschließlich ihrem Lieblingssohn zukommen lässt. Es macht auch deutlich, wie die Ehe, die Beziehung zwischen Rebekka und Isaak darunter gelitten haben. Wie Rebekka anfängt, ihren Mann zu hintergehen, ihn zu umgehen, wie sie alle Fäden in der Hand hält, im Hintergrund die Fäden zieht, wie sie alles beeinflusst, manipuliert. Ihre fesselnde Art setzt sie auf nicht gute Art und Weise an dieser Stelle ein. Ja, sie ist die Tatkräftige, sie ist die Aktive und auch der Isaak ist nicht vorbildlich. Insgesamt in der Bibel wird er nicht als sehr vorbildlich beschrieben, er ist ein äußerst passiver Mann gewesen. Er ist fast selber nie aktiv gewesen, immer nur passiv. Und die Rebekka, so wie wir sie kennen, sehr tatkräftig, sie nimmt das Heft in die Hand. Sie umgeht ihren Mann, sie hintergeht ihren Mann und es hat tatsächlich gravierende Folgen. Der Esau, der Isaak, sie wurden betrogen und der Esau will den Jakob umbringen. Wieder kriegt es Rebekka mit, wieder hat sie ihre Idee gleich, was sie tun könnte, aber diesmal geht sie etwas anders vor, geht sie viel positiver vor an dieser Stelle. Ich lese uns aus Kapitel 27, ab Vers 46. Und Rebekka sprach zu Isaak: Mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterinnen. wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben? Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Die Rebekka hat eine Idee, hat eine gute Idee und sagt, genauso wie das bei mir war, mein Sohn, der Jakob, er soll keine von diesen heidnischen Frauen nehmen. Er soll eine Frau aus meiner Verwandtschaft bekommen. Sie hat eine gute Idee, aber jetzt nicht wie bei diesem Betrug, zieht sie selber die Fäden und geht sie den Isaak, sondern diesmal setzt sie ihre fesselnde Art ein, diesen passiven Isaak davon zu überzeugen, dass er das Richtige tut. Diesmal setzt sie ihre fesselnde Art auf positive Art und Weise ein, weil sie überzeugt den Isaak, dass er endlich mal in die Pötte kommt und das Richtige tut. Sie schubst also den Isaak diesmal dahin, dass er das Richtige tut. Das ist tatsächlich der letzte Auftritt von der Rebekka in der Geschichte. Sie kommt nicht mehr vor. Ihr Sohn, den Jakob, den wird sie nie wiedersehen. Ihren Lieblingssohn hat sie verloren. Wegen dem Betrug, wegen dem, wo sie es manipuliert hat. So endet die Geschichte von Rebekka. Und wenn ich diese Person anschaue, dann staune ich neu darüber, wie ehrlich die Bibel berichtet. Von ihren Helden ehrlich berichtet. Und ja, da wird viel Positives erzählt, vieles, wovon wir lernen können, aber genauso werden auch nicht verschwiegen, wo da Fehler sind, wo da Macken sind, wo da Probleme auftauchen. Und es ist ganz egal, ob wir Mann oder Frau sind, von Rebekka können wir einiges lernen. Diese Hilfsbereitschaft, diese Gastfreundschaft gegenüber anderen Menschen. Von ihrem Gottvertrauen können wir lernen. Mit dieser Entschlossenheit, wo sie Gottes Wegen folgt. Mit der Geduld, wo sie mit Enttäuschungen umgehen muss. Ja, wie sie gebetet hat, mit all ihren Alltagsfragen zu Gott gekommen ist, auf Gott gehört hat, nach seinem Willen gefragt hat. Gleichzeitig kann uns diese Geschichte aber auch als Warnung dienen. Als Ehepaare, als Eltern. Wie gehen wir miteinander um? In unseren Erziehungen darauf zu achten, nicht das eine Kind dem anderen irgendwie bevorzugt zu behandeln. Nicht irgendwie unterschiedliche Maßstäbe anzulegen. Genauso auch als Ehepartner, als Einheit aufzutreten, uns nicht zu hintergehen, irgendwie die Dinge selber in die Hand zu nehmen, sondern uns abzustimmen, bei Entscheidungen gemeinsam im Gespräch zu sein und gemeinsamen Weg zu finden. Von Rebekka gibt es einiges zu lernen. Welche von diesen Eigenschaften der Rebekka nimmst du mit? An welcher möchtest du lernen? Amen.